Wir werden jetzt die Bibelarbeit fortsetzen, Jesaja-Buch. Jemand sagte mal letztes Mal, wir schlagen uns mit Jesaja rum. Ich weiß es nicht, ich empfinde das nicht so, aber vielleicht ist das schwer verständlich. Als erstes die Fortsetzung auch von unserem Bibeltext an der Wand. Das war Kapitel 45, was wir letztes Mal betrachtet haben, war so auch der Abschluss. Einfach nochmal wollte ich uns erinnern, was nach diesen Worten folgt im Jesaja-Buch. Vers 22 ist auch nicht ganz zu Ende, das ist noch einmal ein Bekenntnis, dass Gott sagt, denn ich bin Gott und keiner mehr. Und dann folgt Vers 23. Und für uns einfach eine Ermutigung. Vielleicht wird es uns auch sitzen bleiben, weil wir das immer vor uns haben und auch uns das verinnerlichen, weil der Gedanke an sich schon sehr tiefgehend ist. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht rückgängig gemacht werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Das ist, was Gott auf diese Einladung an alle Welt, an alle Völker, die Einladung zum Glauben, zu ihm zu kommen, folgt, dass er sagt, beugen wird sich sowieso jedes Knie von mir, vor mir. Ich glaube, das sagte Bruder Rempel mal, einige vielleicht auch knirschend, weil sie es nicht wollen. Aber werden es doch machen. Umso mehr, wie viel ist in der freiwilligen Beugung vor Gott hier drin. Und er sagt hier, dass es wird dabei bleiben. Das wird niemals zurückgenommen werden. Und das ist, wird in der Weltgeschichte diesen Moment geben, dass jeder Mensch erkennen werden wird, dass Gott allein anbetungswürdig ist. Und das Ziel jeglicher Gotteserkenntnis ist ja auch gerade darin, dass der Mensch Gott erkennt, ihn anbetet. Wer dem widerstrebt, sagt unser Text, der wird zu Schanden werden. Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke, solche werden auch zu mir kommen, aber alle, die ihm widerstehen, müssen zu Schanden werden. Und somit in dieser Einladung, das zu beachten, dass die Knie sich doch beugen werden und dass es gut ist, das freiwillig zu tun, im Glauben zu tun und nicht beschämend oder mit Widerwillen und zu Schanden zu werden. Aber wichtig ist auch, dass dieses Wort zweimal im Neuen Testament angeführt wird. Einmal lesen wir das im Philipperbrief, da wendet Paulus dieses Wort an, aus dem Jesaja-Buch von den Zeit, dass sich jedes Knie beugen wird. Und er wendet das da auf Jesus an. Und hier ist ja das, dass durch den Propheten Gott selber spricht, vor mir wird sich jedes Knie beugen. Und um den Gedanken der Größe von Jesus, seiner Gottgleichheit zu unterstreichen, wendet Paulus genau dieses Wort an und sagt, dieses Beugen, das wird vor Jesus geschehen. Diese Knien werden sich vor Jesus beugen. Darum hat ihn auch Gott hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das heißt, er wendet dieses Wort auf Jesus an. Lass uns darin noch einmal eine freudige Erkenntnis gewinnen, dass in dem Gedanken der Dreieinheit, dass der schon lange verankert ist im Alten Testament, dass er davon kommt und dass der Apostel Paulus das ganz bewusst, das Wort, das hier auf Gott, dem Vater, angewandt wird, dass er das so direkt auf Jesus überträgt. Die zweite Stelle, die angeführt wird, ist im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 11. Mit einem wirklich ganz anderen Sinn, mit einem ganz anderen Gedanken. Und wir lesen uns das hier so. Ich lese den Vers 10 und 11. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Apostel Paulus wendet das hier auf eine ganz andere Art an und will sagen, liebe Gemeinde, lasst die Mündigkeit deines Bruders und deines Schwester gelten. Er steht vor Gott. Er beugt sich vor Gott, nicht vor dir. Und lasst uns dieses immer zu denken, wenn ich mich sein Leben nicht einmische, dann wird da nichts raus. Dass wir das nicht tun. Dass wir hier diese Mündigkeit des anderen, dass er vor Gott steht, mit Gott lebt, uns bewahren wird vor dem Richten des anderen. Denn hier wendet er dieses Wort darauf an und sagt, jeder beugt sich vor dem Vater im Himmel. Und somit hat das sehr eine breite Anwendung im Neuen Testament. Aber hier bündelt er das im Kapitel 45 gerade darauf, dass wir bis jetzt gelesen haben und auch weiter jetzt lesen werden von der Nichtigkeit der Götzen und dass ich allein Gott bin und vor mir wird sich jedes Knie beugen. Und deswegen finde ich das ein ganz großes Wunder und Privileg, wenn ein Mensch das tun kann. Ich glaube, der Marcel hat jetzt den Gedanken zum Teil auch angesprochen und gesagt, was ist Vertrauen zu Gott haben? Was ist auf ihn harren? Kann ich damit aufhören? Kann mir das passieren, dass ich auf einmal nicht vertraue, dass mein Vertrauen sich verloren geht? Der Ruf an uns alle ist, das zu tun. Und das tut Gott wiederholt und immer wieder. Und deswegen, wenn wir das so erleben, wollen wir Gott danken, dass wir freiwillig mit Vertrauen unsere Knie vor ihm beugen können und auch dafür ringen für Menschen. So wie wir hörten, lass uns weiter dafür beten, dass das Evangelium wirkt. Sonntag, als wir uns trafen mit den Geschwistern, die zur Taufe sich Fragen hatten und in dem Kurs teilnehmen wollten, da hatten wir das Zeugnis schon, dass da eine Frau war, die sagt, ich habe mich danach zu Hause bekehrt. So, lass uns hier auch danken und mit Hoffnung, dass das Evangelium wirkt. Ja, wir lesen jetzt weiter die drei Kapitel werden wir mehr im Überflug betrachten, 46, 47 und 48, mit den folgenden Schwerpunkten. Das ist einmal gerade die Ohnmacht der babylonischen Götzen. Das ist ein Wort, das schon so doch mit Ironie, fast mit Verspottung, werden die Götzen hier noch einmal dargestellt. Dann haben wir das zweite Gericht über Babel. Das ist Kapitel 47, ist ausgerichtet darauf. Und Kapitel 48, dann wird Israel als das Volk Gottes noch mal erinnert daran, was das bedeutet, Volk Gottes zu sein. An ihren Stand werden sie nochmal erinnert. So, mit dem Kapitel 48 endet auch das Thema. Das Thema der Zurückführung und Zurückbringung. Wir werden dann weiter in fast 9 Kapiteln über den leidenden Knecht lesen. Das, was für die orthodoxen Juden das Geheimnis des Alten Testamentes ist, was sie sagen, das ist ein Teil der Schrift, den können wir nicht verstehen, weil dieser leidende Knecht ist für sie nicht, hier passt nicht in das Bild des Messias. Und wir kennen ja das aus Bibellese, Jesaja 53 ist ja so, wie als ob man das Neue Testament liest, wo man die Kreuzigung beschreibt. Und so wird das schon in Kapitel 49 beginnen. Der leidende Knecht hat dann mehrere Kapitel. Aber jetzt erstmal Kapitel 46. Lass uns das so im Überblick betrachten. Die Ohnmacht der babylonischen Götter. Das wird hier, ja, kein wieder weiterschalten. So. In den Versen 1 bis 13, es beginnt schon so mit der Bel, so heißt der Gott, der eine Gott von denen, ist gebeugt, der Nebo, ist der andere Gott, ist gefallen, ihre Götzen sind den Tieren und dem Vieh zuteil geworden, dass sie sich müde tragen an eurer Last. Die Götter Babyloniens, die werden hier in diesem Kapitel verspottet. Und deswegen merkt man hier auch so, wir schätzen ja im Glauben zwei wichtige Pfeiler. Das einmal ist der Gott, den wir anbeten, und das andere Mal ist das der Mensch, wie er das meint. Aber wir merken hier, die Menschen meinen das hier schon ernst. Aber das bringt nichts. Sie beten Götzen an. Da kann man das noch so ernst meinen, noch so von Herzen meinen. Aber hier, so wie Gott selber die Götter beschreibt, die Götzen beschreibt, spricht er schon sehr klare Worte. Und in dem ganzen Kapitel 48 wird dieser Götzendienst nochmal auf das neue Babel übertragen. Ich bin Gott und sonst keiner. Immer wieder haben wir das im Jesaja-Buch gelesen. Wahrscheinlich war das auch doch angekommen bei den Menschen. Später in dem Buch Nehemia und in dem Buch Esra, da hat ja das Frucht getragen. Da merken wir auf einmal, die Haltung der Menschen ändert sich. Und die heutigen orthodoxen Juden oder die Pharisäer zur Zeit Jesu waren eine Frucht dieser Belehrung. Sie haben die aber so weit verinnerlicht, dass sie sich für den Messias nicht mehr geöffnet haben. Aber sie haben, das war die eigentliche Gruppe Menschen, die das Wort Gottes noch ernst nahm. Die Verse 1 bis 4. Ja, sie fallen und beugen sich allesamt und können die Last nicht wegbringen, sondern ihre Seelen müssen ins Gefängnis gehen. Höret mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet, vom Mutterleibe an und von der Mutter her auf mir liegt. Ja, ich will euch tragen bis ans Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun. Ich will heben, tragen und erretten. Ja, ein sehr bekannter Vers, den wir oft zitieren und doch wichtig, aus welchem Zusammenhang kommt. Ja? Das ist der Gegensatz von den Göttern, die getragen werden. So beschreibt er das hier. Sie werden aufgeladen, sie werden von Stelle zu Stelle getragen. Sie brauchen Lasttiere, um ihre Götzen zu tragen. Und er übernimmt dieses Wort vom Tragen und sagt, bin ich nicht der Gott, der euch trägt? Ich habe euch doch getragen. Und wie nichtig ist das, wenn Menschen ihre Götter tragen müssen? Ich trage euch vom Mutterleibe an, bis ihr grau werdet, bis wir aus dieser Welt gehen. Und hier kommt dieser Gegensatz, dass ich bin Gott und keiner mehr, immer wieder zum Tragen. Gott ist ein Gott, der da trägt und er trägt. Er lädt sich Lasten auf mit uns Menschenkinder. Ein sehr häufiges Wort in der Bibel. Er trägt uns und er erträgt uns auch. Und deswegen sollen wir uns nicht wundern, dass seine Kinder ja aufgerufen werden, auch Menschen zu sein, die Lasten der anderen tragen. Die Lasten der anderen Menschen tragen. So lesen wir das im Epheserbrief. Und diese Worte sind so auch, merken wir immer wieder, dass der Apostel Paulus ein guter Schüler war, wirklich des Alten Testaments. Und dass er diese Texte oft doch so übertragen hat, auch in das Leben der Gemeinde. Und er sagt, einer ertrage den anderen in Liebe. Auch wenn es ein Ertragen ist, wollen wir das nicht verschönern, dann ist es immer noch richtig, dass wir das tun. Und auch einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So wie Gott der Tragende ist, so traut er auch seine Gemeinde zu, dass wir auch Tragende sind. Und er selber trägt diese Welt mit der Kraft seines Wortes. Er trägt das Weltall. Im Vers 10, da lesen wir, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und vorab, ehe denn es geschieht, und sage, mein Anschlag besteht und ich tue, was mir gefällt. Vers 13. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne, und mein Heil säumt nicht, denn ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Deswegen, wenn wir von dem Wort des Ratschlusses Gottes lesen im Epheserbrief, dann glaube ich, merken wir auch, dass der Heilige Geist in Paulus mit den Worten des Alten Testaments direkt mit den Worten des Jesaja sehr tief beeindruckt hat. Und da lesen wir das auch wie immer wieder. Nach seinem Ratschluss hat er uns vorherbestimmt. Nach seinem Ratschluss hat er uns in Jesus Christus erwählt. Immer wieder kommt diese Redewendung nach dem Ratschluss seines Willens. Genauso wie er das hier sagt. Mein Ratschluss besteht und ich tue, was mir gefällt. Und deswegen, ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sagt uns der Römerbrief auch, wenn du gläubig bist, dann sprich nicht in deinem Herzen, wer wird uns das noch alles bringen? Das ist da. Das sollen wir schöpfen. Daraus trinken, nehmen. Wir werden es jeden Tag neu brauchen. Aber es ist nicht unerreichbar weit weg. Er hat es gebracht. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Was soll ich noch für den Weinberg tun? So wird die Ohnmacht der Götzen immer im Gegensatz zu Gottes Allmacht, zu seiner auch aufbauende, heilende, rettende Kraft gegenübergestellt. Und dann haben wir das Gericht über Babel. Kapitel 47 ist mir nochmal so ein Überblick über das Volk, das eigentlich dazu gebraucht wurde, um Israel in die Gefangenschaft zu führen, wird jetzt selber zum gerichteten Volk. Dass das babylonische Reich stürzen würde, hat ja Jesaja schon früher gesagt, in Kapitel 13, 14, 21, da wurde das schon immer wieder erwähnt. Und von den damaligen geschichtlichen Ereignissen war das so. Wir haben hier einmal das Assyrische Reich. Das war ja in der Zeit stark, als Jesaja lebt. Und dann würden auch die 10 Stämme in die Gefangenschaft geführt. Aber noch nicht Jerusalem. Noch nicht Juda. Dann ist das Assyrische Reich gestürzt und das Babylonische Reich kam an seine Stelle. Und das war die Zeit des Nebukadnezar, dass er dann auch Jerusalem belagerte, dass es fiel, der Tempel zerstört wurde und die 3 Wegführungen in die Gefangenschaft stattfand. Das war Babylonien. Nach 70 Jahren war das Babylonische Reich gefallen und an seiner Stelle war das Persische Reich. Und das war auch von seinem Ausmaß viel größer. Das ist die heutige Türkei, das geht hier bis in Griechenland rein. Das gehört alles zu Medapersien. Und das war der Kyros, der jetzt, von dem Jesaja hier spricht, aus dem Knecht des Herrn. Dass er den Befehl gibt, dass die gefangenen Juden zurück dürfen, was er von keinem anderen Volk spricht, wie viel Sklaven und Gefangene sie da auch hatten. Aber das war der Befehl des Herrn, deswegen sagt er immer wieder, es ist mein Ratschluss, ich werde euch zurückbringen. Und wenn wir das die heutigen Länder nehmen, die diesen diese Regionen sprechen, dann ist das Teheran, das war dann Medo-Persien, hatten ja damals alles ein. Das Babylonische Reich war mit seinem Zentrum damals das heutige Irak und das Assyrische Reich war damals mehr so Syrien und Nordirak. Das waren die Länder, die damals da waren und das ist auch unsere heutige Geschichte. Wir sehen, wie nah das immer an dem Volk Israel ist, was wirklich die Welt bewegt, was in der Welt geschieht. Aber damit ist noch nicht alles. Dieses Gericht über Babel, es ist sehr erstaunlich, dass es so eng verbunden ist mit dem Wortlaut aus dem Babel der Endzeit. Weil dieser Name kommt ja im Buch der Offenbarung vor. Und das ist schon sehr erstaunlich, wie nah die Übereinstimmung ist. Ich werde jetzt mal lesen, diese Verse in Kapitel 47, 7 und 9. Und dann im Buch der Offenbarung. Und du dachtest, ich bin eine Königin ewiglich. Du hast solches bisher noch nicht zu Herzen gefasst, noch daran gedacht, wie es damit hernach werden soll. Das ist das Gericht über Babel, über das Babylonische Reich, das jetzt zu einer Weltmacht aufgestiegen war damals und sich wähnte in eine Sicherheit wie eine Königin, die nichts in ihrem Herzen zulässt, dass das nicht ewig ist. So höre nun dies, die du in Wohllust lebst und so sicher sitzest und sprichst in deinem Herzen, ich bin's und keine mehr. Ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Und der Wortlaut in Offenbarung, dass jetzt auch das endzeitliche Babel anspricht, ist dann in den Versen 7 und 8. Und weil sie sich herrlich gemacht hat und üppig geworden ist, so viel schenkt ihr auch Qual und Leid ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an jenem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richten wird. Das sind Worte über das Babel der Endzeit. Ich glaube doch, dass es nicht nur die Region ist des damaligen Babels, sondern dass es eine Art zu leben ist, ein System, das ja man auch immer wieder sehr gut erkennt, in dem, wie es weiter beschrieben wird, Handel, Schiffsverkehr, Kaufleute werden sehr besonders genannt, Geld, das harte Herz und die Treulosigkeit gegenüber Gott. Treulos, gottlos. Falsche Götter, Macht, Geld, Gier. Und das Ja, es sind ja die stärksten jetzt auch Waffen in unserer Welt. Durch die offenen Grenzen, durch den Handel an der Börse ist das alles ein gemeinsames System geworden. Und das geht um Ressourcen, Kaufleute, es geht um Kapital, es geht um Geld und es geht um Macht. Und das, sagt er, ist alles zusammen geschehen, weil die Werte sich verschoben haben, weil Gott nicht angebetet wird. Denn bei Gott ist das anders. Er spricht von Barmherzigkeit. Das hat in diesem System keinen Platz. Stellen wir uns mal einen barmherzigen Börsenhändler vor. Das geht nicht. Der kann da keinen Tag arbeiten. Das ist da undenkbar. So ist auch in diesem ganzen Kapitel überwiegend natürlich die Geschichte von damals erfasst und auch das Ende von dem Babylonischen Reich angekündigt. Denn du bist müde vor der Menschen deine Anschläge. Lass hertreten und die helfen, die Meister des Himmellaufs und die Sterngucker, die nach den Monaten rechnen, was über dich kommen werde. Auch zur Zeit Jesu waren die noch immer damit beschäftigt, die Magier, die Sterndeuter. Und das ist hier auch ein Punkt, den Gott hier anspricht. Und man sagt doch geschichtlich, dass diese ganze Lehre der Magie und der Sterndeutung ihren Ursprung in Babylon hat. In dem Ort, der zur Gefangenschaft war, zur Richtung, zur Rechtsstellung, zum Gericht über sein Volk. Aber das wird hier sehr deutlich gesagt: Ich bin Gott, der Herr, und ich werde diesem System und diesem Babel ein Ende machen. Und dann lesen wir in Kapitel 48, dass Gott sein Volk nochmal erinnert daran, welchen Stand sie haben, wer sie sind. Wir lesen uns die Verse 4 und 8. Denn ich weiß, dass du hart bist und dein Nacken ist eine eiserne Ader und deine Stirn ist aus Messing. So sagt Gott zu seinem Volk. Denn du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht und dein Ohr war dazu mal nicht geöffnet. Ich aber wusste es, dass du verachten würdest und vom Mutterleib her an ein Übertreter genannt bist. So treulos beschreibt Gott sein Volk und sagt: So kenne ich dich, mein Volk. Und deswegen ist das, was geschehen ist, unausweichlich. Das musste geschehen. Denn so kenne ich dich, so bist du. Aber nun will ich Neues ankündigen. Und dann sagt er in Vers 6, solches hast du gehört und siehst es. Und verkündest es doch nicht. Ich habe dir von nun an Neues sagen lassen und Verborgenes, das du nicht wusstest. Er sagt, sowas konnte keiner wissen, wie das kommen würde, dass dieses große Babel fallen würde, dass ich einen König erwecken würde, dem ich sogar nenne, dass ich ihn lieb habe, dem Kyros, und dass ich einen erwecken würde, der euch in eisernen Ketten wegfahren wird und einen, der euch mit freudigem Jubel nach Hause lassen wird. Und das habe ich alles getan. Für euch ist das unbekannt, sagt er, aber ich wusste es. Das ist für euch jetzt neu. Ich tue meinen Willensplan und mein Wohlgefallen wird durchgeführt, So sagt er das in Vers 14. Sammelt euch alle und hört. Wer ist unter diesen, der solches verkündet hat? Der Herr liebt ihn. Darum wird er seinen Willen an Babel und seinen Arm an den Galdäern beweisen. Hier spricht er noch von Kyros und sagt, dass er sogar diesen heidnischen König lieb hat. Denn er wird das Gericht über Babel bringen. Er wird das ausführen nach Gottes Plan und Gottes Herz und Wohlgefallen. Vers 18, merke doch bitte auf meine Gebote. Sie heißen Glaube und Liebe. So können wir das vielleicht überschreiben. Das, was hier steht, lautet folgendermaßen: O, dass du auf meine Gebote merktest. So würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Wasserwellen. Wenn du das tun wirst, dann hast du großen Frieden. Dann ist deine Quelle des Lebens wie ein Wasserstrom. Und deswegen ist doch Vers 22 in diesem Kapitel so, dass wieder der warnende Gegensatz, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Für uns ist wichtig, denke ich, dass wir hier auch breiter denken, an das ganze Gesamte im Blick haben. Denn vielleicht, wenn wir das jemandem sagen, der jetzt Gott ablehnt, nicht bereit ist, Gott zu anbeten und auf einmal behauptet, er hat aber Frieden. Das kann sein. Das geht hier um weiter. Es geht hier um das Gesamte. Es geht hier auch darum, dass es eine Zeit kommen wird und wenn du dir deine Knie beugen musst und gar nicht willst, dann hast du auch keinen Frieden. Und deswegen geht das hier nicht nur um die menschliche Erfahrung, dass wir sagen können, ja, ich bin gläubig und dann habe ich Frieden. Und die Ungläubigen haben keinen Frieden. Es geht um mehr. Es geht um das Leben danach. Um das Erscheinen vor Gott. Es geht um die Wirklichkeit, die vor unseren Augen jetzt verschlossen ist. Um eine Wahrheit, die wir noch nicht sehen können. Und deswegen sind das Worte, die der Apostel Paulus auch wieder im Römerbrief, Kapitel 5, so beginnt er das Kapitel mit diesem großartigen Satz: So haben wir nun Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, er ist sehr stark geprägt worden von Jesaja, von dem endgültigen, festen Wort Gottes. Ohne Gott, gottlos, gibt es keinen Frieden. Und jetzt verkündet er der Gemeinde des Neuen Testaments und sagt: Frieden kannst du haben. Frieden ist in Gott. Frieden ist da durch Jesus Christus. Du kannst diesen Frieden haben. Und wenn du sogar jetzt ängstlich bist und sagst, der ist, irgendwie fehlt mir da was, dann ist das immer noch, das Wort Gottes steht immer noch über alle unsere menschliche Erfahrung. Ob wir jetzt sagen, wir haben Frieden und leben aber gottlos, oder ob wir sagen, mir fehlt der Friede, sind aber Gottes Kinder, dann lass uns über alles Gottes Wort stellen und sagen, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und keinen Frieden haben gottlose Menschen. Es gibt für die Gottlosigkeit keinen Frieden. Das ist ein endgültiges Wort, Es wird jetzt aber auch in den weiteren Betrachtungen nicht mehr um das Thema gehen. Diese freudige Nachricht, dass sie aus Babel fliehen können, die endet hier. Und es wird jetzt in Kapitel 49 über den leidenden Knecht gehen. Geht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit fröhlichem Schall. Verkündet und lasset solches hören, bringt es aus mit ans Ende der Erde. Sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Es waren bis lang eine große jüdische Gemeinde war geblieben in Babel. Bis die Atollas, oder wie heißen die? Die Geistlichen kamen, die Machter übernahmen in Irak und Iran. Das war einer, aber in der Mehrzahl wollte ich das jetzt und das fehlte mir das Wort, ja. Khomeini war in Iran, ja, der nahm da die Macht nach dem Schah. Und soviel ich weiß, gibt es da keine jüdische Gemeinde mehr in den Ländern. Somit, als ich das hier las, sie sollen da fröhlich ausziehen und nicht bleiben. Es kann gut sein, dass sie sich da so nach den Worten, wie wir auch immer positiv deuten, nach den Worten Jeremias, suchet der Stadt Bestes, pflanzt Gärten, baut Häuser, war auch alles richtig. Murrt nicht, nehmt das so an, Gott hat euch hierhin geführt. Aber dann kam die Zeit, da sagte Gott, jetzt flieht, bleibt da nicht. Einige sind wahrscheinlich geblieben. So ein Nehemia, der kann nicht bleiben. Da brennt sein Herz. Deswegen lass uns immer wieder auch offen sein für Gottes Ruf, Gottes Weg mit seinem Volk und nicht die Umstände, nicht dieses weltliche System, nicht dieses Babel, das seine Gesetze hat und in allen Ländern gleich, wo Macht regiert, Geld regiert, Unbarmherzigkeit und dass wir uns davon lösen, freie Menschen werden und aus diesem Babel rausgehen. Ich suche jetzt keinen Platz auf der Arktis oder irgendwo. Ich kann hier wohnen bleiben, aber wir müssen uns nicht mit dem System gleichstellen. Und da sagt der Römerbrief uns so ein ermutigendes Wort. Werdet erneuert durch die Art eures Denkens. Werdet neue Menschen, die frei in Jesus sich bewegen und somit auch diesen Zuspruch haben, in Gottes Frieden zu sein. Amen. Ich werde noch beten. Unser Vater im Himmel, danke dir für das Evangelium, deine Gnade, für deine Langmut, Barmherzigkeit, aber auch für dieses Geheimnis deines Willens, das du offenbart hast zu seiner Zeit, dass es eine Gemeinde Gottes geben wird, eine erkaufte Braut von Jesus. Das hast du den Propheten des Alten Testaments verborgen gehalten und offenbart zu seiner Zeit, hast der Gemeinde Verheißungen gegeben. Wir dürfen in dir Frieden haben und du hast versprochen, dass wir geschützt werden bleiben von der Hyäne der Verlorenheit, von der Hölle. Danke dafür, Jesus. In diesem Vertrauen wollen wir auch Menschen des Reiches Gottes sein. Menschen, die zum Reich Gottes gehören, die das Reich Gottes kennen, Gesetze des Reiches Gottes lieben. Und das möchten wir gern. Wir danken dir, dass du uns dazu rufst, auch mit den Worten des Alten Testaments, dass deine Geschichte uns immer wieder neu und groß wird. Und so wollen wir auch die Tage unseres Lebens und die einzelnen Schritte immer wieder an dein Herz legen, dass du uns lenkst und leitest. Amen. Ich wünsche jedem einen gesegneten Abend.